folgen.
So rief Joseph Goebbels Jahr aus, Jahr ein, und Millionen folgten dem Führer bis zum bitteren Ende. Millionen glaubten an Adolf Hitler, weil es neben ihm einen Mann gab, der ihnen diesen Glauben immer wieder aufs Neue einzuimpfen wusste. Am 30. Januar 1933, als Hitler die Macht übernahm, war Joseph Goebbels 35 Jahre alt, Gauleiter von Berlin und Reichspropagandaleiter der NSDAP.
Das, was wir unten erleben, diese Tausende und Tausende und Zehntausende von Menschen, die in einem sinnlosen Taumel von Jubel und Begeisterung der neuen Staatsführung entgegenrufen. Das ist wirklich die Erfüllung unseres geheimsten Wunsches, das ist die Krönung unserer Arbeit. Man kann mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist im Erwachen.
Der sinnlose Taumel von Jubel und Begeisterung ist fortan sein Ziel. So wird vor allem die Führerrede zur Monstreschau gesteigert.
Unten vom Ende des Sportpalasts aus bewegen sich die vier Berliner Standarten, gefolgt von den hunderten Berliner Parteifahnen. Nach und nach steigen diese Fahnen aus dem Kellergewölbe des Sportpalasts darauf. Unter den Klängen des Deutschlandliedes werden die Fahnen durch den weiten Raum getragen. Die ganze Masse singt begeistert das Deutschlandlied mit.
Längst bevor Hitler erscheint, werden die Menschen in einen massenhypnotischen Erregungszustand gespannter Aufnahmebereitschaft versetzt.
Nun bietet der Sportpalast ein wunderbares, imposantes Bild der Massendemonstration. Die Menschen stehen und warten und singen mit erhobenen Händen. Man sieht nur Menschen, Menschen, Menschen. Ringsum sind die Emporen flankiert von großen Parolen für die Nation gegen die Internationale. Das ganze Haus ist ausgeschmückt mit Hakenkreuzfahnen. Die Stimmung beginnt zu wachsen und die Erwartung ist bis zur letzten Spannung verdichtet. Unten vor dem Podium.
So in Berlin. Nicht anders bald darauf in Frankfurt. Goebbels macht sich zum Sprecher der Massen, indem er ihnen suggeriert:
Hitler, das ist die Chance, die Deutschland heute noch besitzt. Hitler, das ist die Hoffnung von Millionen. Hitler, das ist das Symbol der deutschen Zukunft geworden. Mit einem Schlage ist es nun plötzlich in der Riesenhalle umgelaufen. Jubelrufe! Eilrufe! Die SS-Männer, die unten stehen, treten zur Seite. Hitler ist eingetroffen!
Schon jetzt hat dank dieser Regie die Spannungskurve ihren ersten Höhepunkt erreicht. Und so wird man es auch künftig machen. Doch neben Jubel und Begeisterung braucht man als Gegenpol den Mythos eines Blutzeugen und Parteimärtyrers. Goebbels hat ihn gefunden und erfunden in der Person Horst Wessels.
Dieser Tod ist für die Nation gestorben. Sein Lied hat er für das deutsche Volk gedichtet. Sein Leiden, sein Hinsiechen ist ein Opfergang für die Zukunft von 66 Millionen gewesen.
Und der längst von seiner Kirche Abgefallene kennt auch die Wirkung der religiösen Pose. Die Stimme des Reporters lässt es spüren.
Die Fahne Horst Wessels wird jetzt vorangetragen. Alle erheben sich. Durch die Dämmerung brechen Hunderte von Fackeln, flankieren den Weg zum Gartenplatz, zum Pavillon 7, in dessen kleinem Zimmer Horst Wessel von uns alten Kämpfern schied. Das Sterbezimmer ist Weihestätte. Mattes Licht fließt durch den geheiligten Raum. Jetzt treten sie alle beiseite. Der Gauleiter, Wessels Berliner Führer, steht jetzt allein vor dem Totenbett. Wir schweigen. Dr. Goebbels betet.
Diesem vielseitigen Gefolgsmann überträgt Hitler am 13. März 1933 das neu geschaffene Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Denn
der Nationalsozialismus ist nicht nur eine politische Lehre, er ist eine totale und umfassende Gesamtschau aller öffentlichen Dinge. Er muss deshalb die selbstverständliche Grundlage unseres ganzen Lebens werden. Wir hoffen, dass einmal die Zeit kommt, dass man über Nationalsozialismus nicht mehr zu sprechen braucht, sondern dass er die Luft ist, in der wir atmen.
Davon ist man in jenen Jahren noch weit entfernt. und das Ausland beobachtet den neuen Staat mit Misstrauen und Antipathie. Aber Goebbels verkündet selbstbewusst:
Eine Weltpropaganda gegen uns wird beantwortet mit einer Weltpropaganda für uns. Was Propaganda ist, welche Macht sie darstellt, mit welchen Mitteln und Methoden sie betrieben wird, das wissen wir. Wir haben sie nicht am grünen Tisch gelernt.
Und so bemächtigt er sich zuerst des Rundfunks. Schon am 25. März 1933 erklärt er den Intendanten:
Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Worte kommen.
Wer sich nicht anpasst, verliert Stellung und Existenz, mitunter sogar Freiheit und Leben. Für ihn ist kein Platz unter den weichen Stellern der neuen Zeit.
Denn die öffentliche Meinung ist tatsächlich, die Liebe zu groß macht. Wenn die anderen Armeen organisieren und Heere aufstellen, dann wollen wir das Heer der öffentlichen Meinung mobilisieren. Heer der geistigen Vereinheitlichung. Dann sind wir wirklich die Weichensteller der Zeit. Wir stellen die Weichen in die brausenden Zeitwegzüge hinein. Rollen. Ich glaube, meine Herren, damit ist Klarheit geschaffen.
Klarheit schafft vor allem in den nun folgenden Monaten der nationalsozialistische Reichssendeleiter.
Wir stehen dort in den Funkhäusern als die Bannerträger Adolf Hitler mit dem Befehl, die nationalsozialistische Revolution zum 100%igen Siege zu führen, auch dort im Rundfunk.
Volksempfänger zu erschwinglichen Preisen lassen die Hörerzahlen sprunghaft anwachsen. Und so ist der Rundfunk schon anderthalb Jahre nach der Machtergreifung
ein Medium der Übermittlung, das tatsächlich die Möglichkeit schafft, die ganze Nation in ihren großen Stunden zusammenzurufen und sie in glücklichen und sorgenbewegten Zeiten zu einem einheitlichen Block gemeinsamen Denkens, Fühlens und Wollens zusammenzuschweißen.
Jedermann kann nun den Zyklus nationaler Feiertage miterleben. 1. Mai und Erntedank, Heldengedenktag und 9. November. Inzwischen ist durch das Schriftleitergesetz auch die Gleichschaltung der Presse vollzogen. Goebbels kann im Rückblick auf die sogenannte Röhm-Revolte feststellen:
Man stelle sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden gewesen wäre. Deutschland würde wahrscheinlich heute ein chaotisches Trümmerfeld sein. Wir aber hatten, und das war in weiser Voraussicht geschehen, den deutschen Journalismus so diszipliniert, dass wir in den entscheidenden Augenblicken nicht einmal zu befehlen brauchten. Und auch dasselbe war beim Tode Hindenburgs der Fall. Ein leiser Wink genügte, um der Presse klarzumachen: Jetzt gibt's keine Diskussionen über Staatsrecht. Dinge, die an die nationale Existenz eines Volkes rühren und deshalb von der Regierung gelöst werden müssen, die darf die Presse nur zur Kenntnis nehmen.
Doch damit nicht genug.
Verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky!
Am 10. Mai 1933 brennen die Scheiterhaufen mit angeblich undeutschen Büchern. Und Goebbels verkündet:
Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht.
Über den deutschen Weg wacht künftig die Reichskulturkammer. Was ihm nicht entspricht, wird als entartete Kunst verfemt, verboten und verbannt. Der Präsident dieser Reichskulturkammer heißt Josef Goebbels und den deutschen Weg denkt er sich so:
An die Stelle einer zermürbenden Schlaffheit, die vor dem Ernst des Lebens kapitulierte, die nicht wahrhaben wollte oder vor ihm flüchtete, trat jene heroische Lebensauffassung, die heute durch den Marschtritt brauner Kolonnen klingt, die den Bauern begleitet, wenn er die Pflugschar durch die Ackerschollen zieht, die dem Arbeiter Sinn und höheren Zweck seines schweren Daseinskampfes zurückgegeben hat, die den Arbeitslosen nicht verzweifeln lässt und die das grandiose Werk des deutschen Wiederaufbaus mit einem fast soldatisch anmutenden Rhythmus erfüllt. Es ist eine Art von stählerner Romantik, die das deutsche Leben wieder lebenswert gemacht hat. Eine Romantik, die sich nicht vor der Härte des Daseins versteckt oder ihr in blauen Fernen zu entrinnen trachtet. Eine Romantik vielmehr, die den Mut hat, den Problemen gegenüberzutreten und ihnen fest und ohne Zucken in die mitleidlosen Augen hineinzuschauen.
Das soll Richtschnur sein für Musik und Literatur, bildende Kunst, Theater und Film. Aber dazu gehört auch:
Wir wollen einen deutschen Künstlertyp züchten, der bewusst und stolz und Eigenart den Aufgaben dient, die die Zeit uns gegeben hat.
Das heißt, er soll ein williges Werkzeug der Volksaufklärung sein, sich völlig ihrem Willen unterordnen.
Wir besitzen nicht den Ehrgeiz, dem Dirigenten vorzuschreiben, wie er eine Partitur zu dirigieren habe. Aber was gespielt wird und was dem Geiste unserer Zeit entspricht, darüber behalten wir uns das souveräne Vorrecht vor, zu bestimmen.
Freilich liegt dieses souveräne Recht nicht bei Goebbels, sondern bei Hitler. Er ist es auch, der die nationalsozialistischen Propagandamethoden in ihren Grundzügen entwickelt hat, die Goebbels hier im September 1935 den Propagandaleitern der Partei erläutert.
Wenn heute ein Gegner unseres Staates einem Propagandisten der Bewegung entgegentritt, um darüber zu klagen, dass das Schweinefleisch teurer geworden ist, so hat der Nationalsozialist in diese Klage nicht einzustimmen, sondern er hat die Methoden anzuwenden, die wir früher anwandten, als wir noch in der Opposition standen, nämlich dem Gegner gleich mit den Leistungen unseres Regimes ins Gesicht zu springen.
Und er fährt fort.
Darum hat die Propaganda nicht nur aggressiv, sondern sie hat auch revolutionär zu sein. Sie muss sich der Mittel bedienen, die durchschlagend wirken. Und durchschlagend wirkt beim Volk immer das Extrem.
Durchschlagend wirkt aber vor allem die Wiederholung. Immer und immer wieder. Später im Krieg wird Goebbels es einmal ganz deutlich aussprechen.
Dann haben Sie sich über unsere Propaganda alteriert. Sie wäre zu primitiv. So primitiv und so plump vertraulich. Das wäre doch keine Propaganda für die Gebildeten. Ewig diese wiederholen, das hängt uns ja zum Hals raus. Sagen Sie mal was Neues. Wieso wollen Sie aber was Neues sagen, wenn das Alte gut genug ist? Wie komme ich dazu, das Alte zu verschweigen, wenn es noch nicht alle verstanden haben? Ich sage das Alte so lange, bis der Letzte, der Dummste nickt und sagt, jetzt habe ich es kapiert.
Und hier, 1935, zeigt er sich als Kenner der Massenseele, wenn er sagt:
Ich sehe manchmal in unserer Bewegung ganz übereifrige Propagandisten am Werke, die die Meinung haben, es muss jeden Tag was Neues kommen. Und wir jeden Tag irgendetwas in der Bewegung ändern möchten. Wenn wir in diesem Jahr etwas sehr schön gemacht haben, dann sagen wir, das können wir doch im nächsten Jahr nicht mehr machen, das haben wir vorher Jahr gemacht. Denn das Volk erwartet geradezu, dass wir es wieder machen. Das Volk will nicht immer neue Eindrücke, sondern es will nur die alten Eindrücke in immer verfeinerter Form. Und da muss man auch Maß halten und Nuancen kennen.
Das bedeutet aber auch, dass man seine eigentlichen Ziele tarnt. Goebbels erläutert das am Beispiel der Rassengesetze, die gerade in Nürnberg verkündet worden sind.
Es ist nicht richtig, dem Gegner überhaupt keine Chance mehr zu lassen. Da bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Wenn ich in der Propaganda zum Ausdruck bringe, die Juden haben überhaupt nichts mehr zu verlieren, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie kämpfen. Und ich sage, die Kleriker haben gar nichts mehr zu verlieren, es gibt keinen Pardon. Dann haben die Kirche eben grundsätzlich gegen sich, zu jeder Stunde. Wenn sie ihnen keine Chance mehr bieten, dann muss man das immer offen lassen. Wie zum Beispiel gestern in meisterhafter Weise der Führer das in seiner Rede getan hat. Wir hoffen, dass mit diesen Judengesetzen nun die Möglichkeit besteht, ein erträgliches Verhältnis zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk herbeizuführen. Das nenne ich geschickt. Das ist gekonnt. Wenn man aber gleich dahinter gesagt hätte, so, das sind die heutigen Judengesetze, Da sollt du nicht glauben, dass das alles ist. Nächsten Monat, da ist gar nichts mehr dran zu ändern. Nächsten Monat kommen die Nächsten. Und zwar so, bis ihr bettelarm wieder im Ghetto sitzt, ja. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Juden die ganze Welt gegen uns mobil machen. Wenn Sie ihnen aber eine Chance geben, eine geringe Lebensmöglichkeit, dann sagen Sie die Juden, ah, wenn Sie jetzt im Ausland wieder anfangen zu hetzen, dann wird es noch schlimmer. Also Kinder, seid doch mal still, vielleicht geht's doch.
Dieser Taktik der Tarnung entspricht, dass Staat und Partei sich im Dienste der Propaganda je nach Lage gegenseitig ergänzen.
Und zwar verteilen wir die Aufmerksamkeit, das eine, das kann der Staat besser. Und das andere, das kann die Partei besser. Was der Staat besser macht, das macht der Staat. Und was die Partei besser kann, das macht die Partei. Es wird zuerst überlegt, welcher Gruppe geben wir es. Und die macht es dann. Zum Beispiel die Beherrschung der Presse, das besorgen wir durch den Staat. Und das kann die Partei nicht. Die hat ja nicht die Mittel und die gesetzlichen Grundlagen dazu. Die Presse gehorcht mir als Minister. Ich bin ja als Reichspropagandaleiter zu ihr gekommen und Sie sagen, wieso? Es sind ja gar keine gesetzlichen Unterlagen für. Wenn wir aber, sagen wir, das Tempelhofer Feld füllen wollen, das besorgt wieder die Partei. Wenn wir im Volk einen Propagandakampf entfesseln durch Versammlungen, was macht die Partei? Wenn wir einen Propagandakampf entfesseln durch die Presse, das macht das Ministerium.
Nach diesen Richtlinien werden Volksmeinung und Volksstimmung gemacht und bei besonderen Anlässen einfach angeordnet. Als große Kundgebungen spontanen Charakters. So läutet man bei der Rückkehr des Saargebietes die Kirchenglocken und Goebbels verkündet über den Rundfunk:
Der Reichspropagandaleiter der NSDAP gibt für alle Gauer folgende Anordnung bekannt. Der Aufforderung zur Beflaggung wird binnen einer halben Stunde in Stadt und Land in überwältigender Form Folge geleistet. Die Bevölkerung versammelt sich heute, Dienstag, den 15. Januar 1935, etwa in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr, zu großen Kundgebungen spontanen Charakters aus Anlass des Saarsieges. Diese Kundgebungen können in Demonstrationsmärschen, Fackelzügen, Vorbeimärschen und Ansprachen bestehen. Sie beginnen oder enden zweckmäßigerweise auf dem größten Platz der Stadt. Der zuständige Hoheitsträger spricht dort zu den versammelten Massen. An den Gausitzen geschieht das durch den zuständigen Gauleiter. In diesen Reden wird der Freude und Dankbarkeit des ganzen deutschen Volkes für die bewährte nationale Treue des Saarvolkes Ausdruck gegeben.
So wird es dann immer wieder sein, wenn Erfolge und später Siege zu feiern sind. Und immer wird der Propagandaminister vor allem darauf bedacht sein, Adolf Hitler ins rechte Licht zu rücken. Wie hier bei der Eröffnung der Reichsautobahn Frankfurt-Darmstadt.
Mein Führer, unten an der neuen Mainbrücke liegt ein kleiner Hügel Erde. Man hat diesen kleinen Hügel Erde einfrieden müssen, weil die Arbeiter dieser ersten Strecke der Reichsautobahn in Düten diese Erde mit nach Hause nahmen. Es ist die Erde, die der Führer selbst an jenem Septembermorgen hier beim ersten Spatenstich dieses neu eröffneten Werkes geschaufelt hat.
Dennoch gibt es Menschen, die sich nicht den klaren Blick vernebeln lassen. Als Kritikaster, Miesmacher und Meckerer werden sie zur Dauerzielscheibe der Demagogie.
Es gibt Menschen, die möchten am liebsten das Licht ausblasen, weil es einen Schatten wirft. Sie sind nicht fähig, politisch, geschweige historisch zu denken. Sie beurteilen die Weltsituation vom Horizont des Buttereinkäufers. Und dabei geht es ihnen nicht einmal um die Butter, sondern es geht ihnen nur darum, dem nationalsozialistischen Reich Schwierigkeiten zu machen. Die wütendsten Vegetarier werden aus Opposition gegen uns zu radikalen Schweinefleischfressern. Sie kritisieren auch nicht, um zu bessern, sondern sie kritisieren nur um der Kritik willen. Es sind Menschen, die sich nicht einmal selbst leiden mögen, die können sie uns leiden mögen. Sie sagen, Kritik ist Not. Nein, Arbeit ist Not!
Und Goebbels hämmert den Deutschen das Wort Intellektueller als Schimpfwort ein. Später im Kriege sagte er es ganz deutlich. Und diese Parole wird den Propagandaminister Hitlers noch lange überleben.
Es gibt noch einige Besserwisser auch unter uns, die das nicht wahrhaben wollen. Gewisse Intellektuelle, die erst dann die Gefahr erkennen, wenn der Bolschewismus ihnen die Köpfe abschlägt.
Neben den Intellektuellen, neben den Juden, werden das dritte Opfer seiner Demagogie die Kirchen.
Die Kirchen sagen, es steht in eurem Programm, dass ihr religiös auf positiv christlichem Boden steht. Einverstanden. Aber wir möchten nur wünschen, dass so wie wir religiös positiv christlich die Kirchen politisch positiv nationalsozialistisch sein möchten. Wenn in einer Stadt alle Menschen katholisch sind, löst sich dann die katholische Kirche auf? Waren dann etwa die Pfarrer, na, die sind ja doch alle katholisch, was sollen die mit der Kirche? Nein, die Kirche bleibt, damit die Menschen katholisch bleiben. Und wenn das ganze Land nationalsozialistisch ist, die Partei bleibt, damit die Deutschen nationalsozialistisch bleiben.
Sätze wie diese schließen nicht aus, dass Goebbels den Propagandaleitern der Partei nachdrücklich einschärft.
Man muss richtig abwechseln können zwischen Arbeit und Erholung. Man muss auch in der Propaganda richtig dosieren. Zwischen Belehrung und zwischen Aufklärung und zwischen Propaganda und zwischen gewissen Erholungspausen.
Diese Erholungspausen sind ein entscheidendes Element seiner Propagandastrategie. Goebbels lässt die Menschen nicht pausenlos mit politischen Parolen bearbeiten. Weder im Rundfunk noch im Kino. Unter Adolf Hitler kann und soll sich jeder des Lebens freuen. Der Film wird des Ministers Lieblingskind. Und eine Filmschauspielerin wird ihm beinahe zum Schicksal. Sie heißt Lida Barova.
Was ist? Was hast du?
Nichts. Es hat sich alles restlos aufgeklärt.
Nein, noch nicht alles. Ich habe dir noch etwas zu sagen. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist ja alles ganz einfach. Ich ging in eine Bar.
Warum? Warum hast du das getan?
Weil dir wieder einmal deine Arbeit wichtiger war als ich. Weil ich immer allein bin. Wir tanzten und tranken.
Und dann?
Dann bekam ich Sehnsucht nach dir. Du musst mich viel, viel festhalten.
Das werde ich. Du sollst nie mehr allein sein.
Nie mehr? So viel verlange ich gar nicht. Nur ein bisschen mehr solltest du auch für mich auf der Welt sein.
Ich habe viel versäumt. Das soll ganz anders werden in Zukunft.
Es wird sehr viel schöner werden.
Goebbels lernt die junge aparte Tschechin im Olympiasommer 1936 kennen. Zahllos sind jetzt schon die Affären des Mannes, der erklärt hat:
Wir nehmen das Leben hier nicht. Wir sind keine Moalin-Prediger, sondern wir sind offene Renaissance-Menschen und wollen das auch in der öffentlichen Meinung zum Ausdruck bringen.
Doch diesmal ist es die große Leidenschaft. Im Sommer 1938, während die Sudetenkrise heraufzieht, will sich Goebbels, inzwischen Vater von 5 Kindern, scheiden lassen, notfalls sogar auf sein Ministeramt verzichten. Aber Hitler sagt nein. Goebbels fällt in Ungnade, muss ins zweite Glied zurücktreten. Wenige Monate später inszeniert er am 9. November die Reichskristallnacht gegen die Juden.